Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff. Guten Tag. Ganz so voll wie noch vor 2 Jahren werden die Kirchen morgen wahrscheinlich erneut nicht sein können, auch wenn ungefähr 40 Millionen Menschen in Deutschland sich zum christlichen Glauben bekennen. Wo dann am Heiligen Abend noch Predigten stattfinden, die länger als 4 Minuten dauern, werden die Geistlichen sicher auch die aktuellen Probleme unserer Gesellschaft ansprechen. Und da steht neben dem Klima und der Lage der Geflüchteten sicher auch die Pandemie ganz weit oben. Und der Umstand, dass eine Minderheit in diesem Land, festgemacht am Thema Impfen, ein Recht auf Widerstand behauptet und Gewalt offenbar als legitimes Mittel der Auseinandersetzung ansieht. Lautstark und öffentlich war dazu von den Kirchen in diesem Land länger nichts zu hören, so jedenfalls der Eindruck vieler. Gerd Pickel ist Professor für Kirchen- und Religionssoziologie an der Universität Leipzig. Mit ihm habe ich am Tag vor dem Heiligen Abend darüber gesprochen, welche Kraft die Kirchen denn im Krisenjahr 2021 noch haben und ob der Eindruck der Sprachlosigkeit täuscht.
Also ich glaube, im Moment sind die Äußerungen übersichtlich. Wie alle anderen gesellschaftlichen Institutionen ist es bei Kirche auch so. Man ist in der Tat mit der Corona-Pandemie sehr, sehr stark beschäftigt. Und das verdrängt quasi andere Themen so ein bisschen aus der Sichtweise. Gleichwohl bedeutet das jetzt nicht, dass an Positionspapieren geschrieben wird. Also es ist ja so, dass häufig Positionspapiere entwickelt werden. Jetzt muss man sich dann natürlich die Situation anschauen. Wir haben einerseits Pandemie. Die katholische Kirche ist ja quasi durch ihren Aushandlungsprozess in der Folge der Missbrauchsskandale, aber auch natürlich der überhaupt Reformbewegung in der katholischen Kirche hinreichend beschäftigt. Da versucht man gar nicht weiter große Positionen einzunehmen. Im Gegenteil, man versucht sie, glaube ich, eher zu vermeiden, weil man in diesen Aushandlungsprozessen ist.
Aber es gäbe doch durchaus Themen, bei denen man, es müssen ja nicht wieder Thesen an irgendwelche Kirchentüren genagelt werden, bei denen der Kern der christlichen Botschaft, die Nächstenliebe, ganz existenziell berührt ist. Ob das nun die Frage nach Impfung oder nicht ist, ob das die Frage ist, ob man politisch Andersdenkende angreift, indem man zu Mahnwachen vor deren Privathäusern oder zu sogenannten Spaziergängen aufruft. Würden Sie sich wünschen, dass nicht nur Papiere geschrieben werden, sondern dass es auch stärkere öffentliche Äußerungen gäbe?
Also es gibt hier einige öffentliche Äußerungen. Es war ja nicht so, dass jetzt nichts war. Man kann sagen, man kann ja auch durch Handlungen etwas ausmachen. Ich kenne jetzt sehr, sehr viele Kirchen, auch durchaus hier in Sachsen, wo ich selbst sitze, in denen jetzt Impfungen vollzogen werden. Also ich glaube, so eine praktische, symbolische Form ist natürlich auch sehr, sehr deutlich in dieser Beziehung. Man muss sich allerdings immer vor Augen führen, natürlich, wir haben sozusagen in der Gesellschaft Polarisierungsprozesse, die zwar nicht gleiche Gruppen beinhaltet, aber das ist eben auch in den Kirchen so. Und gerade die besonders Aktiven in den Kirchen sind es ja, die sich sozusagen politisch auch positionieren. In dem Fall muss man sagen, gerade in den Kirchen haben wir eben Personen, die sich gerade sehr stark auf der, sozusagen sehr weit voneinander entfernt positionieren und natürlich auch innerkirchliche Aushandlungsprozesse stattfinden und Verlautbarungen wie zum Beispiel vor ja auch nicht ganz so langer Zeit zur Seenotrettung, wo sich die evangelische Kirche sehr klar positioniert hat und ja letztendlich auch aktiv beteiligt an der Seenotrettung. Das hat natürlich einiges an Aufruhr und Auseinandersetzung mit sich gebracht. Denn sehr vielen, ich sag mal, traditionaleren, konservativeren oder auch durchaus dogmatischen Gläubigen ist das natürlich eher ein Dorn im Auge. Und so viel ich das gehört habe von verschiedenen evangelischen Bischöfen, ist deren Postfach nicht leer geworden.
Eine einigende Kraft haben solche Äußerungen eher nicht.
Es ist auf keinen Fall eine einigende Kraft zwischen allen Mitgliedern. Es ist natürlich wichtig für einen Teil der Mitglieder, die, ja, man muss es so sehen, die erwarten von ihrer Kirche ja auch, dass sie sich dazu positioniert. Und dann sagt man aus kirchlicher Sicht, naja, aber wir haben natürlich Gruppen, bei denen ist es so, dann kriegen wir ein Schreiben, jetzt trete ich endlich aus dieser in Anführungsstrichen grün versifften Kirche. Mhm. Das ist ja etwas, mit dem man im kirchlichen Ordnung rechnen muss. Und dann hat man gleichzeitig den Auftrag, möglichst alle Gläubigen zu gewinnen. Und deswegen gibt es natürlich immer den Versuch, irgendwie auf Ausgleich zu gehen, aber gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn man eben politisch so weit auseinanderstehende Lager auch gerade als aktive Beteiligte in der Kirche hat. Und die zusammenzubringen zum Reden ist ja schon mal ein Gewinn, muss man sagen, den wir ja außerhalb des kirchlichen Raums teilweise ja gar nicht mehr hinbekommen. Also in der Hinsicht versucht man sozusagen eher diesen Weg zu gehen und das ist manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich.
Da sind wir vielleicht hier als öffentlicher Rundfunk gar nicht so weit entfernt von den Kirchen, fällt mir gerade auf. Solche Mails bekommen wir auch. Da geht es dann weniger um die Kirchensteuer als mehr um den Rundfunkbeitrag. Welche Rolle spielt denn, Herr Professor Pickel, der Umstand, dass Großveranstaltungen wie Kirchentage oder Katholikentage im Moment auch nicht stattfinden können? Wären das oder sind das Foren, die fehlen?
Kirchentage sind natürlich ein wichtiges Forum für Kirchen, nämlich für die Aktiven in der Kirche. Also ich habe ja gerade zu Kirchentagen geforscht in den letzten Jahren und zwei Merkmale sind ganz entscheidend für Kirchentage und das gilt für die Katholiken ähnlich wie die Protestanten, für die vielleicht noch ein bisschen stärker. Wir finden auf Kirchentagen besonders engagierte Personen und wir finden eindeutig eine Gruppe, über die wir reden können in der Kirche besonders häufig, das sind die Personen, die eher eine liberale, moderne, in Bezug auf die Entwicklung von Kirche auch in die Zukunft gerichtete Ausrichtung besitzen. 85% der Kirchentagsbesucher sind engagiert in der Kirche und um Kirche herum und knapp 50% sind Wähler der Grünen.
Sie betreiben an Ihrem Lehrstuhl ja empirische Religionssoziologie, auch politische Kulturforschung. Wie nehmen Sie denn die Außenwirkung der Institution Kirche insgesamt wahr? Ist sie noch akzeptiert? Hat sie noch eine Stärke? Oder trifft das zu, auf das Sie auch schon seit längerem hinweisen, die Säkularisierung, also die Entfernung des bürgerlichen Staates von kirchlichen Strukturen, nimmt einfach zu und wird wahrscheinlich auch nicht aufzuhalten sein?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir Säkularisierungsprozesse haben. Das ist, glaube ich, nicht leugbar. Und es führt dazu, dass natürlich Kirche im Politischen vielleicht nicht mehr so stark verankert ist, wie es vor Jahren war. Man darf es nicht unterschätzen. Wir dürfen ja nicht vergessen, beide Kirchen zusammen haben doch noch über 40 Millionen Mitglieder. Das ist durchaus eine Hausmacht und das darf man als Partei auch nicht ganz übersehen. Gleichwohl ist dieser Einfluss schwindend. Umgekehrt hat aber Kirche oder haben Teile der Kirche sich durchaus auf dem Gebiet der, man könnte sagen, NGOs, der Zivilgesellschaft auch stärker in Positur gebracht. Da gibt es natürlich dann auch einen vielstimmigen Chor, kann man sagen, aber gleichzeitig durchaus einen sichtbaren. Und die Akzeptanz von Äußerungen, ich sage jetzt mal zur Politik, ist ja in der Kirche immer so ein bisschen gemischt. Viele Mitglieder sagen, und das ist sogar eine deutliche Mehrheit, das sind 2/3, eigentlich soll man so in politische Dinge sich nicht so einmischen als Kirche. Die gleichen Leute sagen aber ganz kurze Zeit später, naja, wenn es um Soziales geht, dann soll sich Kirche einmischen. Also man kann sagen, die politische Einmischung von Kirche ist dann ausgesprochen breit, akzeptiert auch durchaus von Personen, die nicht in der Kirche sind, wenn es sich um soziale Belange handelt. Also sozusagen da zu sein für Personen, die in schlechteren Lagen sind, die arbeitslos geworden sind. Und diese Aspekte, da kriegt man also einen ganz, ganz starken Zuwachs. Und man könnte sagen, eigentlich kann man Kirche empfehlen, sich vor allem um sozialpolitische Maßnahmen zu kümmern. Da hat sie nämlich eine sehr hohe Anerkennung.
Vor wenigen Tagen haben viele Medien mitgezählt, wie viele Mitglieder des neuen Bundeskabinetts, einschließlich des neuen Bundeskanzlers, eigentlich die Gottesformel, also so wahr mir Gott helfe, nach ihrem Eid verwenden. Muss sowas gezählt werden oder ist es eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass 2021, ich glaube 7 Mitglieder waren es dann insgesamt, sagen, nö, wollen wir nicht, brauchen wir nicht?
Also ich glaube nicht, dass man darüber sehr, sehr viel erfährt, über die Positionen von Personen. Wir wissen, dass viele Werte, die wir auch sozusagen als Christen, als christlich deuten, auch bei Personen, die nicht christlich sind oder nicht religiös gebunden, durchaus verankert sein können. Ob man das ausspricht oder nicht ausspricht, halte ich eigentlich für eine Nebensächlichkeit. Wichtig ist eher, wie man quasi auf der Wertestrukturebene handelt, dann in der Folge, ob man Menschenrechte anerkennt und ob die jetzt religiös geprägt sind oder nicht. Das ist dann vielleicht auch noch relativ egal, aber das ist, glaube ich, eher entscheidender.
Würden Sie denn sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist noch ein christlicher Staat?
Ich würde schon sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland noch in großen Teilen christlich ist. Die Bezeichnung so als christlicher Staat oder säkularer Staat, das ist immer sehr schwierig. Wir reden heute politikwissenschaftlich gesprochen von einem säkularen Staat, wenn der Großteil der Institutionen nicht durch religiöse Regeln geprägt ist. Gleichzeitig haben wir natürlich immer noch starke Verwebungen. Also es gibt sowas wie Militärseelsorge. Ich sitze selbst an einer theologischen Fakultät, an einer staatlichen Uni. Also diese Trennung ist, es ist eine Vernetzung. Und man muss sagen, dass in Deutschland man sich in den letzten Jahrzehnten hatten ja durch dieses, man kann sagen, religionsfreundliche Recht, das zwar eine Distanz auf der politischen Ebene doch durchaus deutlich zum Tragen bringt, was aber andererseits viele Verwobenheiten hat, gar nicht so schlecht gefahren ist. Man darf ja nie vergessen, Kirchen sind, und wer irgendwo im Ruhrgebiet versucht, einen Kindergartenplatz zu kriegen, der wird sehr sicher danach schauen, da werden sehr, sehr viele kirchliche Träger vor allem sein. Und das zeigt eigentlich, dass natürlich der Bedeutungsgehalt doch durchaus noch vorhanden ist, aber es ist natürlich nicht mehr so, dass Kirchenführer einfach schlicht und ergreifend in der Politik sozusagen mitreden sollten. Das wünscht sich eigentlich kaum jemand mehr.
Weihnachten 2021, welche Kraft haben die Kirchen noch? Der Religionssoziologe und Kulturforscher Gerd Pickel war das. Donnerstag, Kinotag, auch in der Weihnachtswoche. Sprechen werde ich heute mit Katja Nikodemus über einen japanischen Spielfilm mit dem schönen Titel Drive My Car, der seit heute in den deutschen Kinos läuft. Ein japanischer Film, Regie Ryusuke Hamaguchi, entstanden nach der gleichnamigen Kurzgeschichte des Bestseller-Autors Haruki Murakami. Dass es um einen roten Saab 900 geht, das ist alles, was Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, Frau Nikodemus. Dann wüsste ich jetzt schon noch gern ein bisschen mehr, was findet in diesem Auto statt? Ein Roadmovie?
Nein, ich würde vielleicht noch mal sagen, dass dieses Auto schon ein paar Jahre alt ist, und aber sehr gepflegt. Ja, es ist kein Roadmovie. Dieser Wagen, der gehört einem Theaterregisseur, Yusuke heißt er, und der ist in der Stadt Hiroshima zu Gast, weil er dort eine Inszenierung von Anton Tschechows Theaterstück Onkel Vanya auf die Bühne bringen soll. Und 2 Jahre zuvor, das erfahren wir, hatte seine geliebte Frau Otto, eine Drehbuchautorin, verloren. Und bei der Ankunft in Hiroshima, da entsteht eine seltsame Situation, denn die Versicherung des Theaters, die schreibt diesem Regisseur vor, für die Fahrten zwischen Unterkunft und Probenraum oder Unterkunft und Theater einen Chauffeur zu akzeptieren. Und diese Chauffeurin ist eine junge Frau, Mizuki. Und im Laufe des Films werden wir erfahren, dass auch sie einen Schicksalsschlag erlitten hat, hinter sich hat. Und jetzt filmt die Kamera mit großer Ruhe und Eleganz diese Fahrten der beiden. Zunächst wird dabei geschwiegen, und dieses Schweigen, das scheint eben die erste wichtige Etappe zu sein für Worte, für ein Gespräch oder für den Austausch zweier Menschen, die aus einer Art Erstarrung oder auch seelischen Eiszeit erwachen in diesem Film.
Und ich nehme an, dass es um Onkel Vanya von Tschechow geht. Geschichte, alles bleibt beim Alten, verwirrte Liebe, falsche Einschätzungen, Lindenblütentee hilft immer. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, oder?
Ja, auch wenn jetzt hier in diesem Film Lindenblütentee dann nicht das Maß aller Dinge ist. Aber es stimmt schon, dieses Theaterstück, das spiegelt auf vielfältige Weise das Geschehen. Zunächst zum Beispiel arbeitet dieser Regisseur Yusuke bei seiner Inszenierung mit Menschen verschiedenster Muttersprachen, obwohl das in Japan stattfindet. Diese Schauspieler und Schauspieler, die können einander verbal nicht verstehen, denn sie sprechen Japanisch, Mandarin, eine Frau spricht Koreanisch in Gebärdensprache. Und dieser Regisseur, der lässt diese Darsteller und Darstellerin den Text von Tschechows Stück möglichst ausdruckslos lesen, bei den Proben, darauf besteht er, damit sie den Text verinnerlichen und dann so zu einer gemeinsamen Ebene jenseits der Sprache gelangen können. Und zugleich, Sie haben es ja schon gesagt, handelt dieses Stück Onkel Vanya ja von Menschen, die sich ebenfalls in so einer Art Erstarrung oder Lähmung befinden, so wie auch die beiden im Auto. Und auf mehreren Ebenen geht es in diesem Film schon um die Sehnsucht nach Verständigung jenseits der Worte, um die Überwindung dieser Erstarrung oder auch um eine Sprache jenseits des Gesagten.
Und gelingt das glaubwürdig oder wirkt das konstruiert?
Das Seltsame ist, es gelingt sehr glaubwürdig, und dieser Film ist trotzdem ein Meisterstück der Konstruktion, weil es ist schon wahnsinnig, wie dieser Regisseur Ryusuke Hamaguchi, wie der es hinbekommt, einen Film zu drehen, der so friedvoll und ruhig auf seiner Oberfläche ist und zugleich unter dieser Ruhe so spannungsgeladen und dramatisch. Also allein die Art und Weise, wie er dieses Auto filmt, das sich so ganz elegant in den Verkehr einfädelt, da gibt's einen Rhythmus von Innenaufnahmen, Außenaufnahmen, die fügen sich zu den Fahrten auf der Straße entlang des japanischen Binnenmeeres in so einer schönen, sanften Landschaft. Man atmet wirklich im Rhythmus dieses Films, und zugleich nimmt dann die Bewegung dieses Autos, nimmt diese Fahrten wiederum die innere Bewegung der Figuren vorweg. Also Sie merken, es ist schon sehr konstruiert, aber diese Bewegungen, Fahrten, Theaterproben, ja, die entwickeln eine wunderschöne Musikalität.
Wir kommen nicht umhin und wollen das auch gar nicht, Frau Nikodemus, auch kurz noch über den Autor der Vorlage, über Murakami zu sprechen, mehrfach als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Die Geschichten, die Bücher von ihm haben immer so einen bestimmten Touch. Popkultur auf der einen Seite, immer ein bisschen surrealistisch auch. Ist das im Film so auch vorhanden?
Also man hat von Anfang an eigentlich hier schon das Gefühl, es gibt diese Murakami-hafte, diese typische Atmosphäre zwischen Wachen und Träumen, zwischen Realität und Surrealem oder auch Normalität und Irritation. Ich will nur ein Beispiel nennen. Zu Beginn erleben wir den Theaterregisseur und seine Frau beim Sex und nach dem Orgasmus erzählt sie Geschichten und beginnt zu fabulieren. Diese Geschichten wird sie in ihre Drehbücher einbauen. Und wie ist es wohl für ihren Mann, wenn er die Fortsetzung einer dieser Geschichten dann von einem anderen Mann erzählt bekommt, mit dem sie offenbar auch einen Höhepunkt erlebt hat, was er schon geahnt hat? Also solche Bizarrerien schwingen dann auch in Drive My Car mit auf typisch Murakami-hafte Weise.
Ab heute in den Kinos. Danke an unsere Kritikerin Katja Nikodemus. Der große Kulturhistoriker Martin Roth hat in seiner Zeit als Generaldirektor der Dresdner Museen BesucherInnen gern mit dem Satz »Willkommen im Disneyland Barock« begrüßt und damit den sterilen Wiederaufbau der Frauenkirche und des Platzes drumherum gemeint. Dann kam das Berliner Stadtschloss, die Frankfurter Altstadt, alles ohne die Patina, die zu großen Gebäuden nun einmal dazugehört. Nun wird auch in Paris über die Sinnhaftigkeit rein historischer Rekonstruktionen debattiert, an prominentester Stelle. Gut 2,5 Jahre, nachdem die Kathedrale Notre-Dame gebrannt hat, hat die zuständige staatliche Behörde die kirchlichen Entwürfe zur Gestaltung des Innenraums genehmigt. Das Konzept stößt auch auf Kritik. Linda Schildbach berichtet aus Paris.
Wie abgeschirmt von den neugierigen Blicken wirkt Notre-Dame dieser Tage in Paris. Die berühmte Kathedrale ist weiträumig abgesperrt durch hohe Bauzäune. An ihnen hängen seit kurzem großflächige, bunte Comicstreifen. Sie zeigen, wie Handwerkerinnen und Handwerker aus ganz Frankreich kamen, um den Wiederaufbau dieses über 800 Jahre alten Wahrzeichens zu organisieren. Ein älteres Paar ist extra aus der französischen Provinz angereist, um sich Notre-Dame anzusehen. Der Brand hatte sie damals sehr berührt. Wir hoffen, dass es identisch bleibt, dass sie sie nicht modernisieren, dass es die gleichen Materialien sind wie vorher, so die Besucher. Vor allem was das Außengerüst betrifft, soll Notre-Dame tatsächlich originalgetreu wieder aufgebaut werden. Mitte Dezember wurde dafür mit dem Zurechtschneiden von rund 1000 Eichenstämmen begonnen. Sie werden für das Querschiff und den berühmten Vierungsturm benötigt. Bei der Gestaltung des Innenraums hat die Diözese allerdings eine freiere Hand. Vater Gilles Drouin ist der Chef-Liturgiewissenschaftler am Institut Catholique Paris und mit dem Innenraumkonzept beauftragt. Seine Vision ist eine spirituelle und ästhetische Reise, sagt er. Sie wird viel schöner sein. Der Eingang wird in der Mitte des Hauptportals sein, also viel herrschaftlicher. Und es wird eine ganz neue Beleuchtung geben. Viel sanfteres Licht als vorher, das das Geheimnis der Kathedrale viel besser zur Geltung bringt. Dabei soll der neu gestaltete Innenraum sowohl der schwindenden katholischen Gemeinde und deren Gottesdienst gerecht werden, als auch den jährlich 12 bis 14 Millionen Touristen, zum Beispiel durch eingeblendete Bibelzitate. Diese Vorstellung rief in Frankreich sofort die Kritiker auf den Plan. Rund 100 Persönlichkeiten, darunter Kunsthistoriker, Intellektuelle und Architekturexperten, veröffentlichten einen offenen Brief in der konservativen Tageszeitung Le Figaro. Darin werfen sie der Diözese vor, das Restaurationsprojekt auszunutzen und den Kirchenraum zu entstellen. Im Fernsehen wüteten einige sogar und sprachen von einem religiösen Disneyland. Ganz so weit würde der Kritiker und Kunsthistoriker Didier Rigner nicht gehen. Das ist übertrieben, weil Disneyland wäre lustig und das hier ist kein Spaß. Indem man Wörter, Sätze in verschiedenen Sprachen an die Wand projiziert, bringt man dem Besucher nichts bei. In Disneyland wäre es sogar besser. So sieht es der Projektleiter Gilles Drouin ganz und gar nicht. Die Diözese folge dem Prinzip: Um die Kathedrale zu verstehen, muss man das Geheimnis des christlichen Glaubens verstehen. Hier wollen wir einen Einstieg bieten. Deshalb wird Notre-Dame künftig noch katholischer sein. Da gibt es gar keinen Zweifel. Übrigens auch nicht von der Seite des Staates. Das ist kein Museum. Dass es Gegenwind gibt und die Gemüter erhitzt sind, überrascht Gilles Drouin keineswegs. Es zeige ja, wie sehr Notre-Dame den Menschen am Herzen liege, sagt er, allen voran in Frankreich. Viele würden die Kathedrale am liebsten so belassen, wie sie zuletzt vor gut 250 Jahren von Eugène Viollet-le-Duc renoviert wurde. Doch auch er hatte damals alle Barockelemente hinausgeschmissen, merkt Gilles Drouin an. In der wiederaufgebauten Notre-Dame soll jetzt eine Taufkapelle platziert werden. Und auch die Seitenkapellen, die durch Viollet-le-Duc eher nüchtern gehalten wurden, sollen künftig mit zeitgenössischer Kunst geschmückt werden. Der renommierte Autor Jean-Marie Roy protestiert. Ich glaube nicht, dass die Gläubigen Modernismus wollen. Warum will man immer das Zeitgenössische mit alten Meisterwerken assoziieren? Das ist eine Art Verrat an diesen Denkmälern. Diesen Vorwurf weist Gilles Drouin zurück und weist darauf hin, dass die Pariser Diözese einige Erfahrung hat. Immerhin kümmert sie sich seit Jahrhunderten um Notre-Dame. Tradition ist nichts, was in der Vergangenheit stecken geblieben ist. Tradition ist Treue für das Überlieferte, das gleichzeitig in unserer Zeit lebt. Es ist eine lebendige Tradition und damit eine sehr schwere Aufgabe. Für die zeitgenössische Kunst in Notre-Dame steht auch schon ein unbestätigter Name im Raum, nämlich der deutsche Künstler Anselm Kiefer, der sich in seinem Schaffen durchaus bereits mit dem Alten und Neuen Testament beschäftigt hat. Die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, nicht nur zeitgenössisch, sondern auch für den Altar oder das Taufbecken, wird eine der großen Aufgaben der kommenden Monate werden, sagt Gilles Drouin. Allerdings obliege die endgültige Entscheidung dem Erzbischof von Paris sowie der französischen Kulturministerin. 2024, 5 Jahre nach dem verheerenden Brand, soll Notre-Dame dann wieder eröffnet werden.
Wirklich schon wieder Anselm Kiefer. Aus Altmach neu Linda Schildbach über die Notre-Dame-Debatte in Paris. Wer darf wann, wie, wo und wie viele Besucherinnen und Besucher in Kultureinrichtungen hineinlassen? Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Ab dem 28. Dezember gelten ja bekanntlich neue Regeln, eben auch für Kulturveranstaltungen. Und so viel ist sicher, Clubs und Diskotheken müssen schließen, Theater und Opernhäuser können geöffnet bleiben. Und da darf dann jedes Land sein eigenes Süppchen kochen, was unter anderem den Frankfurter Opernintendanten Bert Löbe verärgert. Denn in Hessen gelten ab dem 28. schon 251 Besucher als Großveranstaltung. Wenn man nicht will, dass wir vor Publikum spielen, soll man uns offiziell schließen und nicht hoffen, dass wir irgendwann von selbst aufgeben, indem man die Zuschauerzahlen jede Woche weiter reduziert, so Löbe. Denn, wie vermutlich auch andere Häuser, muss die Oper Frankfurt nun erneut Besucher, Besucherinnen ausladen, um die Auflagen umzusetzen. Wer demnächst ins Kunsthaus Zürich kommt, um die umstrittene Sammlung des Waffenfabrikanten Emil Bürle anzusehen, findet unter Umständen die Bilder der renommierten Schweizer Künstlerin Miriam Kahn nicht mehr darunter. Die 72-Jährige will diese dem Haus entziehen, da sie enttäuscht ist, wie wenig die Verantwortlichen auf die zweifelhafte Provenienz einiger Bilder reagieren und wie wenig sie sich mit antisemitischen Äußerungen beschäftigen. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Kahn, dass sie Parallelen sehe zwischen der Sammlung Bürle und der Sammlung Flick.
Es ist ungeheuer peinlich, wenn Leute glauben, reiche Leute wie Bürle und Flick, dass sie sich freikaufen, dass sie sich weißwaschen, wenn sie jetzt eine gute Sammlung zusammenkaufen, moderner oder zeitgenössischer Kunst. Ist doch, wir sind doch keine Ablassproduzentinnen.
Allerdings ist es gar nicht so leicht für Miriam Kahn, ihre Arbeiten aus der Sammlung Bürle abzuziehen. Sie muss sie zurückkaufen. Dies will sie aber tun, notfalls auch mit Hilfe von Sponsoren. Ein Kunstwerk, das gegen den Willen des Künstlers abgezogen wurde, ist die Statue zum Gedenken an die blutige Niederschlagung der Tiananmen-Proteste in Hongkong. Die Säule der Schande des dänischen Künstlers Jens Galtjørt wurde von Bauarbeitern entfernt, angeblich wegen rechtlicher Bedenken. Pressevertreter wurden daran gehindert zu berichten und der frühere Studentenführer Wang Dang, der inzwischen in den USA lebt, wertete den Abbau als Angriff auf die Freiheit des Gedenkens. Auch der türkische Präsident Erdogan scheint nicht in friedfertiger Stimmung zum Jahresausklang. Erneut wurde ein Haftprüfungstermin des türkischen Kulturförderers Osman Kavala abgelehnt. Und kaum zu glauben, auch diese Nachricht. Gefühlt dudelt der Weihnachtshit Last Christmas von Wham seit Jahr und Tag unerbittlich auf vielen Radiosendern, läuft in Kaufhäusern berieselt Eislaufbahnen. Doch erst in diesem Jahr, 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung, hat der Song es erstmals an die Spitze der deutschen Singlecharts geschafft. Sehr viel weniger verwunderlich auf Platz 2, All I Want for Christmas is You. In diesem Sinne, frohe Festtage, mit welcher Musik auch immer.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Malte Hennig mit den Informationen am Abend. Ein Thema, die Jahrespressekonferenz von Wladimir Putin in Moskau. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören, fürs Weiterhören und auch von hier frohe Weihnachten.